Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Kloster. Der Name kommt vom lateinischen Claustrum, der verschlossene Ort. Und übertragen meint das ein Leben getrennt und abgeschieden von der Welt, von der nicht geistlichen Welt. Von außen scheint das oft eher wenig erstrebenswert. Wer im Kloster lebt und das freiwillig tut, empfindet das dagegen als Schutzraum, der geistliches Leben ermöglicht. Und manchmal gibt dieses Abgeschiedensein auch Schutz für Menschen, die eigentlich gar nicht zum Kloster gehören. Über einen solchen Fall möchte ich jetzt reden. Er führt zurück in dunkle Zeiten, in die Zeit des Nationalsozialismus ab 1933. Das Kloster, um das es geht, stand und steht immer noch in Erfurt. Es geht um die Ursulinen. Bewegende Details aus der Zeit von 1933 bis 1938 im Ursulinenkloster in Erfurt sind gerade erst bekannt geworden. Erforscht von der Historikerin und Archivarin Andrea Wittkampf. Und ich freue mich sehr, mit Andrea Wittkampf jetzt darüber reden zu können. Schön, dass das geklappt hat.
Dankeschön, guten Tag.
Viele Orden geben dem Motto Beten und Arbeiten ja ihre ganz eigene spezielle Ausprägung. Vielleicht fangen wir mal damit an. Wie ist denn diese Ausprägung bei den Ursulinen beschaffen?
Also die Ursulinen legen als einziger Orden noch ein viertes Gelübde ab, und zwar das der Schul- und Mädchenerziehung. Also sie haben sich seit der Gründung verpflichtet, sich um die Mädchenbildung zu kümmern.
Und das sind immerhin schon 500 Jahre.
Ja.
Es geht um die Klosterschule in Erfurt. Und da kamen Unterlagen aus der Zeit des Nationalsozialismus in Ihre Hände als Mitarbeiterin im Archiv des Bistums Erfurt. Was ist Ihnen da aufgefallen?
Zunächst war ich total überrascht, dass es überhaupt Unterlagen zum Nationalsozialismus gab, weil es immer hieß, es ist nichts aufgehoben worden, gerade zu jüdischen Schülerinnen, weil es einfach zu gefährlich sei. Und dann bin ich eben auf die Karteikarten gestoßen und die Meldedaten, in denen eben auch explizit verzeichnet war, jüdisches Bekenntnis. Und dann war es für mich aber auch eine Überraschung, dass es etliche Unterlagen gibt, wie sehr die Nazis sich bemüht haben, die Nonnen zu bespitzeln und wirklich einzukreisen und die Schule dicht zu machen.
Warum ist das so ungewöhnlich, dass es solche Unterlagen gibt?
Zum einen eben im Kloster, also dass die das wirklich aufgehoben haben. Und die Schwestern erzählten mir eben auch, sie wussten zwar, dass es Jüdinnen an der Schule gab, aber nicht, dass das schriftlich fixiert wurde.
Wie ungewöhnlich war es denn, dass an einer katholischen Schule Schülerinnen mit einem anderen Bekenntnis oder gar einer anderen Religion unterrichtet wurden?
Das war überhaupt nicht ungewöhnlich. Also Erfurt ist ja seit der Reformation eine hauptsächlich evangelische Stadt und die Ursulinenschule war eine der wenigen katholischen Schulen eben hier in Thüringen. Und von daher war es ganz selbstverständlich, dass vor allem auch evangelische Mädchen unterrichtet wurden. Aber bei meinen Untersuchungen tauchten eben auch russisch-orthodoxe, griechisch-orthodoxe und so weiter auf.
Es geht um gut 20 Schülerinnen, die in der Zeit zwischen 1933 und 1938 an der Schule waren, an der Klosterschule der Ursulinen. Der Zusammenhang mit dem nationalsozialistischen Regime liegt ja eigentlich schon allein durch diese Daten fast auf der Hand. Haben Sie denn genauere Informationen gefunden über die Gründe, warum diese jüdischen Schülerinnen an die katholische Klosterschule gegangen sind?
Ja, ab April 1933 war es Jüdinnen und auch Juden natürlich verboten, öffentliche Schulen zu besuchen. Und man war aber natürlich trotzdem interessiert, Bildung irgendwie zu erhalten. Und dann war es eben ein Angebot. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, ob eben die Eltern an die Schule sich gewandt haben oder ob das über die jüdische Gemeinde vermittelt wurde. Auf jeden Fall kamen ab 33 bis 38 gut 20 Mädchen.
Aber warum genau die Eltern, die ihre Schülerinnen da angemeldet haben, ob das wirklich war, um dem Schulverbot für jüdische Schülerinnen zu entgehen, das geben die Unterlagen nicht her.
Nein, also ich habe wie gesagt nur ganz normale Meldekarten, die es eben egal für katholische, evangelische, jüdische Mädchen gab. Und da steht eben kein Grund drauf.
Wissen Sie denn was über die Motivation der Ursulinenschwestern, diese jüdischen Schülerinnen an ihrer Schule aufzunehmen?
Also ich denke, es gab überhaupt keine Motivation, also keinen Druck von außen. Meines Erachtens und so wie ich jetzt mit den Schwestern auch gesprochen habe, war das einfach wirklich reine Nächstenliebe und eben die Verpflichtung, Bildung weiterzugeben. Und egal wem, sie öffneten einfach die Türen.
Die Klosterschule geriet ja nach 1933 ziemlich schnell in Schwierigkeiten mit der Gestapo. Lag das an den jüdischen Schülerinnen?
Nein, nicht nur. Also vor dem Zweiten Vatikanum war ein Kloster natürlich noch sehr verschlossen. Und das hat die Gestapo vollkommen mir scheint es fast irritiert. Also man konnte keinen Einblick gewinnen. Aber was in den Unterlagen immer wieder notiert wird, ist, dass die Schwestern romhörig sind, alles nach Rom hinbiegen und dass sie deswegen auch nicht geeignet seien, die Mädchen eben im deutschen Sinne, im sogenannten deutschen Sinne zu erziehen.
Sie zeigen ja in Ihrem Buch auch Unterlagen und Bespitzelungsprotokolle der Gestapo, wo zum Beispiel vermerkt wird, dass es, also regelrecht empört vermerkt wird, dass da Lehrerinnen gesagt hätten, dass Juden auch Menschen seien und dass man deswegen mit einer antisemitischen Einstellung da in der Schule nicht weiterkommt.
Ja, es gab, das erzählt Eva Herzberg in einem der Filme, die man in Berlin an der Shoah Foundation angucken kann.
Eva Herzberg ist eine ehemalige Schülerin. Wir kommen gleich noch auf sie und ihre Schwester zu sprechen.
Sie erzählt durchaus, dass es auch unter den Schwestern antisemitische Äußerungen gab. Aber es gab anscheinend, so wie man eben diese Gestapo-Protokolle versteht muss, auch antisemitische Handlungen von Schülerinnen, die dann wirklich regelrecht von den Lehrerinnen gemaßregelt wurden.
Das ist aber eine heile Welt, in der jetzt auf einmal ein Garten der Akzeptanz für die jüdischen Schülerinnen sich aufschloss, war dieses Kloster nicht.
Nein, das denke ich nicht. Also es war bestimmt ein Ort der Ruhe, wo man morgens hinging und nachmittags wieder im Alltag genau den antijüdischen, antisemitischen Drangsalierungen ausgesetzt war.
Konnte das Kloster denn wirklich auch ganz körperlichen Schutz gegen die Welt geben? War das so ein abgeschlossener Schutzraum, wo auch wirklich niemand von der staatlichen Gewalt sich traute, reinzuregieren?
Es kam tatsächlich keiner rein. Also das Perfide war dann ja, dass zum Schluss 1938 eben die Schule erst geschlossen werden konnte, nachdem eine Visitation stattgefunden hat, an der man etliches bemängelte, zu viele katholische Bücher in der Bücherei, kein Hitlerbild oder nur kleine Hitlerbilder, aber dafür überall Kreuze und Papstbilder. Und das waren dann alles die Gründe, um die Schule zu schließen. Aber das war der einzige Weg, in die Schule reinzukommen.
Die Klosterschule wurde mit dem Ende des Schuljahres im April 1938 geschlossen. War das das Ende für das Ursulinenkloster in Erfurt insgesamt?
Nein, die Schule wurde geschlossen und für die Schule war es definitiv dann Schluss. Also auch als die Amerikaner kamen und dann die Russen nach Ende des Krieges, wurde die Schule nicht wieder eröffnet. Es wurde dann eine städtische Schule schon 1938 in den Gebäuden eingerichtet. Die blieb dann bis nach der Wende und ab 1992 gibt es unter der Regie des Bistums wieder die Edith-Stein-Schule. Aber das Kloster besteht jetzt noch und besteht seit gut 350 Jahren.
Es gab natürlich auch im Nationalsozialismus mehr Klosterschulen als nur diese eine. Wissen Sie etwas darüber, ob das Verhalten der Erfurter Ursulinen einmalig war oder ob auch andere Klosterschulen so gehandelt haben und jüdischen Schülerinnen oder auch Schülern Unterschlupf und Bildung gewährt haben?
Also hundertprozentig kann ich es nicht sagen, aber man kennt ja die Geschichte zum Beispiel vom Saul Friedländer, der in einem katholischen Internat überlebt hat in Frankreich. Aber wie es in katholischen Schulen in Bayern, im Rheinland, in Westfalen aussah, kann ich nicht sagen. Das ist meine Bitte und Empfehlung, wirklich in die Kisten und Archive reinzugucken und meinetwegen auch an den Schulen mit Schülerprojekten und so weiter die Schulgeschichte aufzudecken.
Das heißt, da gibt es noch viel zu forschen.
Ja, schätze ich.
Von einer Schülerin, Hanna Herzberg, gibt es autobiografische Erinnerungen. Sie erwähnten gerade schon ihre Schwester Eva Herzberg, die auch Kurzschülerin an der Schule war. Und Hanna Herzberg hat wirklich einen ganz bewegenden Bericht geschrieben über ihr Aufwachsen als jüdische Deutsche von ungeheurer Widerstandskraft, kann man da lesen, und von grausamer Unterdrückung. Wie erinnert sich Hanna Herzberg denn an ihre Zeit an der Ursulinenschule?
Also Hanna erinnert sich ausgesprochen positiv, auch in dem Video. Sie schreibt in ihrem Bericht, dass sie eben ihre Mathematik- und Kunstlehrerin sehr mochte. Was mich sehr fasziniert hat, ist, dass namentlich eine Martha Gonzaga erwähnt wird, die eben Musikunterricht erteilt und ihr Geigenunterricht erteilte. Und dass sie eben faszinierend fand, dass die Martha Gonzaga eben trotz des Habits die Geige und das Kinn klemmen konnte und trotzdem die Hände frei hatte. Und diese Leidenschaft fürs Geigenspielen zieht sich durch das ganze Leben von der Hanna Herzberg zum Beispiel durch.
Hanna Herzbergs Geschichte lag bisher nur auf Englisch vor. Sie haben die übersetzt und im Buch angeführt. Hanna-Herzbergs Weg, der führte von Erfurt über Paris nach Holland, dann in die tödliche Maschine der Lager und KZs und von dort schließlich in die USA. Also das ist wirklich ein ungeheuer bewegender Lebensbericht, finde ich. Und ein Punkt, der mir beim Lesen aufgefallen ist, ist, wie wichtig für Hanna-Herzberg der Besuch der Schule war. Wie viel sie dafür eingesetzt hat, um egal in welcher Lebenssituation so viel Bildung wie möglich zu bekommen.
Das auf jeden Fall. Also man liest in ihrem Bericht, wie gern sie zur Schule gegangen ist, dass sie das wirklich alles eingesaugt hat und immer traurig war, wenn sie in Holland wieder die Schule verlassen musste oder in eine andere Schule, an eine andere Klasse gehen musste. Und dass sie aber wirklich alles eingesogen hatte, sieht man eben. Sie schreibt von ihrer Zwangsarbeit, die sie in Freiberg in Sachsen leisten musste. Und dass sie da eben, um nicht abzustumpfen und zu verkümmern, lateinische Verben konjugierte, um einfach wach zu bleiben sozusagen.
Ja, der Bericht endet damit, dass sie dann nach Hause kommt und dann sagt irgendwie, wir waren daheim und am nächsten Tag ging ich zur Schule.
Mhm.
Das macht es fast noch mal unerträglicher zu wissen, finde ich, wie vielen Kindern und Jugendlichen auf der Flucht zum Beispiel heute der Schulbesuch verweigert wird.
Mhm.
Die Geschichte von Hanna-Herzberg und von den jüdischen Schülerinnen des Erfurter Ursulinenklosters, das war ein Zufallsfund. Was bedeutet der Fund denn für Sie über die Dokumentation dieses Abschnitts der Zeitgeschichte hinaus?
Also für mich war das wirklich ein Geschenk. Ich habe mich viel schon vorher mit der Shoah und so weiter beschäftigt, aber dann wirklich selbst da einzutauchen und Tag und Nacht mehr oder weniger damit mich zu beschäftigen und zu übersetzen, das ist mir schon sehr nahe gegangen. Konnte ich auch nicht so ganz einfach abschütteln. Und was mir ganz wichtig ist, dass einfach nicht die riesengroßen Taten nur zählen, sondern wirklich auch so die kleinen Sachen, wie die Ursulinen eben ihre Türen geöffnet haben und dass einfach Mitmenschlichkeit das A und O zum Miteinander umgehen ist.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Andrea Wittkampf.
Gerne.
Das war Andrea Wittkampf, Archivarin beim Bistum Erfurt. Ihr Buch, wie außerdem bekannt ist, gehören mehrere Jüdinnen der Schule an. Die Erfurter Ursulinenschule 1933 bis 38 und Hanna Herzbergs Rückblick auf die Shoah. Dieses Buch ist erschienen im Vopelius Verlag Jena. Es hat 172 Seiten und kostet 19,80 Euro.